Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag. Aus dem Studio begrüße ich Margareta Maurova. Zunächst die Nachrichten. Medienschlussplädoyers der Anwälte und Angeklagten wird heute in Prag das Strafverfahren gegen die ehemaligen kommunistischen Funktionäre Miloš Jakeš und Josef Lenart fortgesetzt. Die Verteidiger forderten die Freisprechung ihrer Mandanten. Der Staatsanwalt Jiří Bernard schlug bereits am Donnerstag 5 Jahre Freiheitsentzug vor. Diese vergleichsweise niedrige Strafe begründet er mit dem hohen Alter der Angeklagten und damit, dass die Straftat bereits vor 35 Jahren begangen worden sei. Jakeš und Lenart wurden wegen Beihilfe zum versuchten Vaterlandsverrat im Zusammenhang mit dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen im August 68 beschuldigt. Mit dem Urteilsspruch wird am Montag gerechnet. Der tschechische Präsident Václav Havel hat sich bei den USA für die Hilfe und Unterstützung bedankt, die sie der Tschechischen Republik nach den Überschwemmungen im August angeboten hatten. Am Donnerstag wurde in Washington ein feierliches Abendessen veranstaltet, dessen Erlös auf das Hochwasserkonto der Stiftung des tschechischen Präsidentenpaars überwiesen wird. Havel weilt seit Dienstag in den USA. Auf dem heutigen Programm steht ein Besuch des Ortes, an dem die Zwillingstürme des World Trade Centers gestanden hatten. Danach trifft sich Havel mit UN-Generalsekretär Kofi Annan. Für den Abend ist eine Feier geplant, zu der zahlreiche berühmte Persönlichkeiten eingeladen sind. Der Gefahrzustand in einigen Teilen Nord- und Mittelböhmens wird bis zum 30. September verlängert. Grund dafür ist die andauernde Beseitigung der Hochwasserschäden. Unter anderem die Gemeinde Hřensko-Hermkrečín an der tschechisch-deutschen Grenze muss noch geschlossen bleiben. Der Prager Bürgermeister Igor Němec verlängerte den Gefahrenzustand in einigen Stadtteilen der Metropole bis zum 31. Oktober. 4 Landkreise Tschechiens, die vom Hochwasser am schwersten betroffen wurden, müssen bis zum 18. Oktober entsprechende Projekte zum Wiederaufbau vorlegen. Aufgrund dieser Entwürfe zur Beseitigung der Hochwasserschäden an der Infrastruktur wird die Europäische Union ihnen Unterstützung gewähren. Die EU-Kommission wird für diesen Zweck 10,5 Millionen Euro aus dem Programm PHARE bereitstellen. Großbritannien hat heute weitere 48 Tschechen deportiert, die dort erfolglos Asyl beantragt hatten. Das britische Innenministerium hat die Asylbewerber in einem Sonderflugzeug vom Londoner Flughafen Stansted nach Prag befördert. Die Demokratische Bürgerpartei ODS würde vorzeitige Parlamentswahlen begrüßen. Die Ausschreibung der Wahl würde nach einer Aussage des ODS-Parteichefs für seine Oppositionspartei vorteilhaft sein. Václav Klaus sagte dies am Donnerstag gegenüber dem Radiosender BBC. Die Umweltbewegung Kinder der Erde hat Autofahrer aufgefordert, am heutigen Freitag ihre Wagen zu Hause zu lassen. Dem tschechischen autofreien Tag schlossen sich 80 Städte an. In einigen dieser Städte ist der öffentliche Verkehr heute kostenlos. In der nordböhmischen Stadt Litoměřice-Leitmeritz wird heute die 26. Gärtnermesse der Garten Böhmens eröffnet. Die Messe dauert über eine Woche lang und wird alljährlich von etwa 160.000 Menschen besucht. In diesem Jahr präsentieren sich dort 443 Aussteller und Verkäufer. Zum ersten Mal nach 15 Jahren findet im Rahmen der Messe der Wettbewerb um den Preis für den Apfel des Jahres wegen des sinkenden Interesses nicht statt. Abschließend der Wetterbericht. Heute ist es bewölkt bis bedeckt, mit örtlichen Regenschauern muss gerechnet werden. Die Tageshöchstwerte erreichen 15 bis 19 Grad Celsius. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho und Martina Schneiberkova.
Tagesecho.
Der Senat belegte das Gesetz über die Durchführung eines Referendums über den EU-Beitritt. Sämtliche Telefonnummern in Tschechien werden sich in der Nacht vom 21. zum 22. September ändern. Auf der Karlsbrücke in Prag wurde ein einzigartiges Fest veranstaltet zur Förderung des Tourismus nach der Hochwasserkatastrophe. Und ein Treffen der Tschechen mit den deutschen Landsleuten fand unter dem Motto »Mit der Wahrheit zur Versöhnung« in Žatec statt. Dies sind die Hauptthemen unseres Tagesechos. Im Anschluss daran bringen wir den Medienspiegel. Der Senat hat in seiner Abstimmung am Donnerstag den tschechischen Bürgern ermöglicht, über den EU-Beitritt des Landes in einem Referendum zu entscheiden. Der entsprechende Gesetzesentwurf wurde von 66 anwesenden Senatoren unterstützt. Jetzt muss das Gesetz noch vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden. Nach Meinung von Justizminister und Vizepremier Pavel Rychetský werde das Gesetz jetzt ohne Probleme gebilligt. Der Vorsitzende der Senatsfraktion der Opposition Bürgerdemokraten, Mirek Topolánek, würdigte die Arbeit der Kommission, die das Gesetz vorbereitet hatte.
Když jsem tady prohlašoval jednou, že tuto komisi máme pro nepotřebnost zrušit, že to byla právě komise pro...
Ich habe hier einst wahren Standpunkt vertreten, dass diese Kommission aufgelöst werden sollte, da sie nicht gebraucht wird. Aber es war eben die Kommission für die Arbeit an der Verfassung, die jetzt das Gesetz ausgearbeitet hat. Und ich danke allen denjenigen, die sich daran beteiligten.
Děkuji a budu hlasovat pro.
Der Regierungsentwurf über ein allgemeines Referendum wurde vom Senat nicht gebilligt. Die Senatoren bezeichneten das Gesetz als unvollkommen. In der Nacht vom 21. zum 22. September ändern sich sämtliche Telefonnummern in der Tschechischen Republik. Die Umstellung betrifft sowohl Festnetzanschlüsse als auch Telefonnummern in Mobilfunknetzen. Katrin Sleva berichtet.
Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in der kommenden Woche beim Versuch, jemanden in Tschechien telefonisch zu erreichen, scheitern. Der Grund dafür wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in Ihrer Zerstreutheit zu suchen sein, sondern darin, dass ab Sonntag, dem 22. September, in Tschechien neue Telefonnummern gelten. Die Umstellung stellt einen der Schritte dar, die die Tschechische Republik auf ihrem Weg in die EU unternehmen muss. Ziel dieser Umstellung ist es, Telefonnummern einheitlicher Länge zu erhalten. Diese wird republikweit neunstellig sein. Die Anpassung an die bestehende EU-Norm soll es ausländischen Telekommunikationsanbietern erleichtern, sich auf dem tschechischen Markt niederzulassen. Was sich konkret ändert: Die bisherigen Ortsnetzkennzahlen fallen weg und werden Bestandteil der individuellen Rufnummern. Galt es also bisher bei Telefonaten nach Prag, die Vorwahl 02 vor der eigentlichen Rufnummer zu wählen, fällt die 0 gänzlich weg und die 2 wird Bestandteil der Rufnummer des Angerufenen. Aber Vorsicht, nicht überall ist die Umstellung so einfach. In vielen Städten kommen ganz neue Ziffern hinzu, da die Vorwahlen ganzer Regionen zu nur einer zusammengefasst werden, die anschließend Bestandteil der neuen Telefonnummer wird. Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Sie nach der Umstellung die richtige Nummer wählen, dann können Sie auf der Internetseite www.telekom.cz einfach die alte Nummer in ein Suchfeld eingeben. Die neue Nummer wird Ihnen dann in kürzester Zeit angezeigt. Die Informationen der Tschechischen Telekom sind auf besagter Webseite auch in englischer Sprache abrufbar. Bei Telefonnummern in Mobilfunknetzen gilt einheitlich, dass die erste Null wegfällt. Versäumen Sie es also nicht, die Einträge in Ihren Telefonverzeichnissen zu ändern.
Am Freitagvormittag fand auf der Karlsbrücke ein Fest zur Förderung des Tourismus nach der Hochwasserkatastrophe statt. Mein Kollege Gerald Schubert war dabei. Ich führte mit ihm um die Mittagszeit das folgende Gespräch.
Gerald, was stürzt sich eigentlich auf der Karlsbrücke ab? Was ist das für eine Veranstaltung?
Ja, hier auf der Karlsbrücke im Zentrum Prag wird heute in erster Linie ein Fest gefeiert. Ein Fest, das die Freude darüber zum Ausdruck bringen will, dass der größte Teil jener Gebiete, die vom Hochwasser am stärksten betroffen waren, nun von den unmittelbaren, spürbaren Folgen der Überschwemmung befreit sind. Aber natürlich, Feste dieser Größenordnung zielen auch auf eine gewisse Außenwirkung ab. Und die besteht im konkreten Fall darin, dass man der Welt zeigen will, Prag ist wieder sicher. Und nicht nur das, Prag ist auch wieder eine Reise wert. Es handelt sich also auch sozusagen um die Eröffnung der tschechischen Tourismus-Herbstsaison. Und man hofft, dass die Gäste bald wieder in vollem Umfang zurückkehren werden.
Ich höre jetzt Musik, also neben Musikensembles. Wer stellt sich dort vor?
Ja, konkret sieht das hier vor allem so aus, dass die Brücke von hunderten Köchen bevölkert ist. Die Aktion heißt ja auch Prag is Cooking, also Prag kocht. Und zweifellos ist der kulinarische Aspekt im Rahmen des Fremdenverkehrs ja überhaupt nicht ganz unwichtig. Also an beiden Seiten der Karlsbrücke stehen jetzt Köche. Sie haben meterlange Buffets aufgebaut und sie servieren hier Gulasch und Bier. Wenn man so will, die typischen Repräsentanten der tschechischen Küche. Und gesponsert hat das Ganze die tschechische Assoziation der Bäcker und Köche. Also man musste hier nichts bezahlen. Speise und Getränke wurden gratis ausgegeben.
Und auf wessen Initiative wird dieses Fest veranstaltet? Wer ist der Organisator und Initiator?
Ja, ausgegangen ist die Initiative vom Ministerium für Regionalentwicklung. Aber auch die Tschechische Zentrale für Fremdenverkehr hat zu der Veranstaltung geladen. Und man wendet sich ja hier an Journalisten. Viele sind auch aus dem Ausland angereist. Auch an Diplomaten, die in Prag ansässig sind. Aber natürlich auch an alle Touristen und an alle Prager, die Zeit gefunden haben, heute hierher zu kommen. Das heißt, dass es am Anfang natürlich auch einige Ansprachen gab, etwa vom Prager Oberbürgermeister Igor Niemet und von einigen Tourismusmanagern, aber dann hat man recht schnell den eigentlichen Schwerpunkt der Aktion, das Buffet, eröffnet und jetzt ist das Fest hier bereits seit über einer Stunde in vollem Gange.
Also ich wünsche dir noch viel Vergnügen und guten Appetit.
Dankeschön.
Mehr über das Fest auf der Karlsbrücke bringen wir im Tagesecho am Montag, dem 23. September. Unter dem Namen Mit der Wahrheit zur Versöhnung hat am Donnerstag ein Treffen von tschechischen und deutschen Landsleuten aus Žatec stattgefunden. Ziel des Treffens war es, gemeinsam den Nachkriegsereignisse des Jahres 1945 zu gedenken. Weitere Einzelheiten bringt jetzt Dagmar Keberlova.
An der Veranstaltung, die von der Bürgerlichen Vereinigung der Landsleute und der Freunde von Saaz zusammen mit dem Kulturkreis Saaz organisiert wurde, wurde des Massakers bei Žatec gedacht, das laut dem Veranstalter Petr Šimáček zu einem der größten nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte. Mehr dazu von Petr Šimáček.
In
Postolopaty bei Žatec wurden damals im Juni 1945 an die 800 Deutsche erschossen. Nach dem Jahre 1989 setzte sich die Polizei mehrmals mit diesem Massaker auseinander. Sie legte diesen Fall aber aufgrund mangelnder Zeugen und Beweise immer wieder beiseite. Wir haben aufgrund der guten Beziehungen mit deutschen Landsleuten einen Pietätsakt bei Postolopaty organisiert. Wir dachten uns, wir müssen auf die ungeklärten Ereignisse der Nachkriegszeit hinweisen. Soweit Petr Šimáček. Der Beweggrund ist für die Organisatoren, dass die Öffentlichkeit heute noch die Wahrheit nicht weiß und die Historiker in beiden Ländern die Fakten nach wie vor aus ihrer eigenen Sicht auslegen, so Herr Šimáček weiter. Sie wollen sich damit auch weiter auseinandersetzen. Mit unseren Landsleuten aus Deutschland kommen wir zweimal pro Jahr zusammen und da sprechen wir auch über dieses Ereignis. Wir sind aber noch zu keinem Ergebnis gekommen. Bis heute wurden der Bürgermeisterin von Postolopaty Bedřiška Zakouřilová zufolge die Überreste aus den Massengräbern nicht gefunden. Man weiß nicht, wohin sie überführt wurden. Laut ihr waren dort auch Überreste von Gefangenen aus Nazilagern. Auch wir haben in Postolopaty nicht gewusst, an welcher konkreten Stelle wir die Grenze und Blumen niederlegen sollen. Wir haben sie also am Anfang des Ortes niedergelegt, wo das Massaker unserer Meinung nach stattgefunden haben könnte, so Petr Šimáček. In einem ständigen Dialog bemühen sie sich, der Öffentlichkeit diese Sachen zu erklären. Dafür haben sie auch ein Projekt ins Leben gerufen, das Saazer Weg heißt, über das wir in den Sendungen von Radio Prag bereits informiert haben.
Über einige Präsentationen der tschechischen Kultur in Berlin informiert Sie im Folgenden unser freier Mitarbeiter Julius Eschka.
Wieder allerlei los in der Partnerstadt Berlin. Das 11-tägige 12. Berliner Bohemicum Slovakicum schloss im Slowakischen Institut mit einem literarisch-musikalischen Programm. Silvia Richterova und Peter Milchak lasen Lyrik und als gleichzeitige Auftaktveranstaltung Lyrik der Spätmoderne in Ost-Mitteleuropa und Adriana Bartoschowa von Martin Bresnitsky am Klavichord begleitet, sang Jazz, Pop und Folkloristisches mit modulationsreicher, volltönender Stimme. Dann dankte Botschafter Feutin allen am Bohemicum Slowakicum Beteiligten, angefangen bei Professor Dr. Manfred Jenichen. Es war umstrukturiert, weg von den zahlreichen Vorträgen, dafür das Erlebnis von Begegnungen. Lenka Reinova las und plauderte mit dem Publikum in der proppenvollen tschechischen Botschaft, nicht minder gut besucht, die Stühle reichten nicht, war der Vortrag von Professor Jiří Pešek im tschechischen Zentrum das Thema, die Benesch-Dekrete und ihre Bedeutung für das Verhältnis zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland. Etwas für am Hintergrund und am Hinterfragen Interessierte. Pešek ist Leiter der tschechischen Sektion der deutsch-tschechischen und deutsch-slowakischen Historikerkommission. Gespannt verfolgen die Zuhörer seinen erfreulich sachlichen, sprich emotionsfreien Informationen. Nur so ist das heiße Eisen abzukühlen. dass es ein Dauerbrenner ist, zeigten die anschließenden Fragen aus dem Publikum. Aus Prag war weiters der Schriftsteller Lubomir Heldek gekommen, ein Slowak, las und plauderte. Seine temperamentvolle Tochter Olinka kam aus Essen, sang und pantomimte zwischen den Bildern und Grafiken des Lubomir Guman. Im slowakischen Zentrum und im tschechischen Zentrum um die Ecke flankierten die Veranstaltungen Fotografien und Rauminstallationen von Veronika Bromova und Karikaturen von Lubomir Lichy, Erich Rauschenbach und Titus. Und in Großbildvideo zeigte das tschechische Zentrum im Original das Divadlo Jari Zimmermana, das Theater Jara Zimmermann. Zugleich präsentierte Inside Out und Abdipos 2002 sein fünftes Festival der neuen Kunst im Bunker an der Reinhardtstraße Berlin-Mitte, wo in der DDR Champignons gezüchtet wurden und im Krieg die Menschen Schutz vor Bomben gesucht hatten. Werke von jeweils 6 Künstlern aus Prag, Berlin und New York mit seiner Anti-Architektur erwies sich der Bunker als gestaltendes Ambiente für den Versuch, Worte, Bilder und Sound zu einer Bewusstseinserweiterung zu fokussieren. An das Monodisziplinäre gewöhnt, wird der Betrachter von einer Allround-Attacke überrascht, etwa dem Mitschnitt von Gesprächen in einem Panzerfahrzeug von Oma Fast, zudem eine Schlafende aus Styropor von Erika Bornova erb kontrastiert. Das war's aus Berlin, Servus Ahoi und ich wünsche Gesundheit, Ihr Julius Eschka.
Mit dem Bericht aus Berlin ist das Tagesecho beendet. Bei Radio Prag geht es jetzt weiter mit dem Medienspiegel.
Nach einer etwas hektischen Woche, in der es auf dem Feld der tschechischen Innenpolitik drunter und drüber ging, begrüßen Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer,
Silvia Schulzeis
und Robert Schuster, wieder zu einer neuen Ausgabe der Mediensendung von Radio Prag im Spiegel der Medien. Im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung steht, wie nicht anders zu erwarten, jene Krise, welche über dem erst vor kurzem ins Amt eingeführte Kabinett von Wladimir Spidla während der letzten 5 Tage schwebte. Begonnen hatte alles am Freitag vor einer Woche, als die Regierung ihre erste große Schlappe hinnehmen musste. Im Parlament scheiterte eine Regierungsvorlage über die Erhöhung der Steuern denkbar knapp, und zwar an der Stimme einer einzigen Regierungsabgeordneten, nämlich Anna Marwanova von der Liberalen Freiheitsunion. Die Regierung wollte mit diesem Maßnahmenpaket unter anderem den Wiederaufbau nach dem Jahrhunderthochwasser vom August diesen Jahres finanzieren. Premier Spidla wurde daraufhin sehr emotionell und bezichtigte die Liberalen des Koalitionsbruchs. Er forderte die Partei auf, entweder Marwanova zum Verzicht auf ihr Mandat zu bewegen oder andernfalls das Kabinett zu verlassen. Lange Rede, kurzer Sinn, nach 5 Tagen und unzähligen politischen Treffen und Verhandlungen bleibt nun alles beim Alten, das heißt Marwanova behält ihr Mandat und ihre Partei verbleibt in der Regierung.
In vielen tschechischen Zeitungen fanden sich zu den immer neuen Drehungen und Wendungen im Koalitionsdrama der vergangenen Woche täglich sogar mehrere Kommentare, deren Autoren auf verschiedene Aspekte eingingen. Einen sehr originellen Blickwinkel wählte etwa der Chefkommentator der Lidové Noviny, Petr Fischer, in seinem Kommentar, der einen Vergleich zwischen der mittlerweile beigelegten Regierungskrise und Shakespeares Theaterstück Die Zähmung der Widerspenstigen zog.
Das erste Theaterstück der neuen politischen Saison wird wohl kaum irgendwelchen strengen dramatischen Maßstäben gerecht. Das Problem beginnt schon mit der Feststellung der Gattung. War es nun eine antike Tragödie, die sich da abspielte, eine Situationskomödie, ein spannendes Drama oder doch nur eine Posse? Der persönliche Ausgang nach den vorangegangenen Wendungen und Emotionen würde für Letzteres sprechen, aber die Anspannung in den Gesichtern der Darsteller, die Aufbereitung in den Medien, die daraus eine Krise machten, verlieh dem Stück den Anschein eines politischen Dramas. Aber dennoch wird dieses Stück in einigen Jahren als nicht besonders gelungene Posse in die Geschichtsbücher eingehen, wahrscheinlich unter dem Titel »Die Zähmung der Widerspenstigen«.
Womit Petr Fischer eindeutig auf jene Politikerin anspielte, die den Stein ins Rollen brachte, Hanna Marwanova.
In der gleichen Ausgabe der Lidovinoviny machte sich Pavel Mascha auch gleichzeitig über das Krisenmanagement des tschechischen Regierungschefs Gedanken und betitelte seinen Kommentar mit »Der geniale Spidler«. Er kam dabei zu folgendem Urteil.
Der Premier glaubt vielleicht sogar selber, dass er sich in den letzten Tagen wie ein meisterhafter Stratege verhielt. In Wahrheit wurden ihm jedoch seine Grenzen aufgezeigt. Er sieht die Gefahren nicht, die auf ihn lauern, und sollte er auch künftig eine ähnliche Vorgangsweise an den Tag legen, wird das kein gutes Ende haben. Vielleicht wird er dann wieder, so wie jetzt, mit einem Lorbeerkranz dastehen, dann aber vielleicht ohne eigenes Heer.
Der Chefkommentator der auflagenstarken tschechischen Tageszeitung Mladá fronta Dnes, Martin Komarek, ging mit dem Premier sogar noch härter ins Gericht, wenn er in seinem Kommentar unter der Überschrift »Mit einem schwachen Spidler« meint,
die Krise ist vorbei und der Regierungschef bezeichnet dies nun lediglich als eine Art Vorstufe zu einer Krise. Falls ein schwerer Herzinfarkt auch nur eine Vorstufe einer schweren gesundheitlichen Krise ist, hat er recht. In Wirklichkeit wurde die Regierung in ihren Fundamenten erschüttert. Nun mag zwar alles vorüber sein, aber das, was zurückbleibt, ist eine ausgesprochen schwache Regierung mit einem schwer angeschlagenen Regierungschef.
Die gleiche Kerbe schlägt auch das Urteil von Martin Dänemark von der Wirtschaftszeitung Hospodářské noviny. Im Gespräch mit Radio Prag gesteht er ein, dass er sich, wie viele seiner Kollegen übrigens auch, in der Einschätzung der Person Wladimír Špidlas und dessen Fähigkeiten verschätzt hat, wie er im Folgenden erläutert.
Vladimír Špidla mě překvapil především v prvních chvílích po pátečním hlasování Hany Marvanové.
Vladimír Špidla hat mich vor allem in den ersten Augenblicken nach der gescheiterten Abstimmung vom Freitag vergangene Woche negativ überrascht, denn ich habe erwartet, dass er stärkere Nerven hat, über ein gewisses Maß an Diplomatie sowie über ein weitaus größeres Maß an Respekt gegenüber dem Standpunkt von jemandem anderen verfügt. Später hat er sich von dem anfänglichen Schock wieder erholt und ist dabei seinen Versprechen vor der Wahl treu geblieben, wonach er verhindern will, dass die Kommunisten direkten Einfluss auf die Regierungsarbeit in diesem Land hätten.
Martin Dänemark meint, die wahren Gründe für die augenblicklichen Schwierigkeiten des Regierungschefs zu kennen. Es sei der Schatten von Spidlers Vorgänger, dem früheren Regierungschef Miloš Zeman, der sich zwar offiziell aus der Politik zurückgezogen habe, der aber immer noch über der Partei schwebe und in den Tagen der Krise sogar etwas länger wurde. Davon zeuge seiner Meinung nach auch der Versuch von Zemans Anhängern, ihn als offiziellen Präsidentschaftskandidaten der Partei ins Rennen zu schicken. Dennoch glaubt Dänemark aber nicht, dass der Ex-Premier wieder in den politischen Ring steigen würde.
Die Lage innerhalb der Partei ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Ich meine aber, dass die Art und Weise, wie die Regierungskrise beigelegt wurde, gleichzeitig auch die Hoffnungen Zemans begraben hatte, dass er nächster Präsident werden könnte. Seine Chancen sind stark gesunken, obwohl es natürlich auch an wichtigen Schaltstellen Personen gibt, die Zeman verehren. Den Gegnern Zemans ist es nämlich gelungen, durchzusetzen, dass über den Präsidentschaftskandidaten in einer auch für Nichtparteimitglieder offenen Urabstimmung entschieden wird. Und das heißt, dass dann viele Bürger mit einem Ziel daran teilnehmen werden, nämlich gegen Zeman zu stimmen.
Wie schätzt Martin Dänemark abschließend die Wahrscheinlichkeit ein, dass sich die Krise der vergangenen Tage wiederholen könnte?
Am ausverhandelten Zusatz zum Koalitionsvertrag ist vor allem die Verpflichtung der Freiheitsunion wichtig, auf keinen Fall einen Misstrauensantrag gegen die jetzige Regierung unterstützen zu wollen, selbst wenn die Partei nicht mehr an Spidlers Kabinettstisch vertreten wäre. Das heißt im Klartext, dass der Premier mit dieser Zusage für lange Zeit jegliche Sorgen um das weitere Bestehen seiner Koalition los sein müsste. Vladimír Špidla kann also ganz ruhig sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder am Ende unseres heutigen Medienspiegels angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und auf ein Wiederhören in einer Woche freuen sich
Silja Schulteis
und Robert Schuster.
Damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.